Am zweiten Sonntag nach Epiphanias lese ich aus dem Johannesevangelium. Dazu wollen wir uns erheben. Jesus auf der Hochzeit in Kana. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: "Es ist kein Wein mehr da." Doch Jesus antwortete ihr: "Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen." Da sagte seine Mutter zu den Dienern: "Was immer er euch befiehlt, das tut." Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf: "Füllt diese Krüge mit Wasser." Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an: "Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon." Die Diener befolgten seine Anweisung. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihn vor: "Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten." So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für ein Betrag.
Eine Hochzeit, ein Fest, der schönste Tag im Leben. Und plötzlich sollen sie auf dem Trockenen sitzen. Maria reagiert, sie sieht die Not des Gastgebers und sie weiß um ihren Sohn und sie ahnt wohl, dass er die Kraft hat, das Leben zum Fest zu machen. Sie spricht ihn an, er reagiert wirsch, aber macht doch. Und plötzlich wird Wasser zu Wein. Und was die Mutter schon wusste, das erfahren jetzt auch andere. Er kann herrliche Dinge tun. Unser Evangelium für heute fasst zusammen: Er offenbarte seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn, weil sie mit eigenen Augen gesehen haben, wie Wasser zu Wein wird, können sie glauben. Vor kurzem habe ich Post bekommen. Ich habe damit gerechnet, ich habe den Blitz ja gesehen vorm Rathaus in Dalgo in der 30-Zone, das waren 36 oder so. Und außerdem ist Leugnen zwecklos. Zum Brief gab es ein Foto, das mich doch deutlich zeigte, körnig, aber erkennbar. Und was in der Verkehrsüberwachung so als längst gängig akzeptiert wird, ist auf anderer Ebene immer wieder in der Diskussion: Wie weit kann Sicherheitsüberwachung gehen? Die Frage, die spielt ja immer wieder eine Rolle. Auf der anderen Seite frönen viele Menschen privat sehr dieser Sehsucht. Verstärkt wird sie durch die Technik heute, das ist klar. Nicht selten sind solche Nachrichten: "Hallo, ich kann nicht kommen, ich mache gerade einen Kurztrip nach Paris" und klick, Foto vom Eiffelturm. Oder: "Er kann schon laufen" und klick, Bild vom wackeligen Kind. Oder: "Für Kuchen ist gesorgt", klick, Bild von der gerade fertiggestellten Sahnetorte. Bilder sollen Realität beweisen. Es ist wirklich so, wie gesagt. Aber obwohl die heutige Technik diese Sehsucht offenbar schneller befriedigt ist sie kein Kind unserer Zeit, diese Sehnsucht. Im Grunde sind schon die ersten Höhlenmalereien Beweisbilder. Noch heute erzählen sie zum Beispiel davon, dass und was und womit unsere Vorfahren gejagt haben. Und dann später nach den Höhlen auch Vorfahren von uns, biblische. Ich lese Exodus 32, ersten Vers. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Liebe Gemeinde, mit dem Anfangsvers von Exodus 32, zweite Buch Mose 32, schlittert das Volk Israel und sein Führer Mose in die größte Krise des Gottesverhältnisses hinein. Mose ist seit 7 Tagen auf dem Gottesberg verschollen. Das Volk ist verunsichert. Mitten auf dem Weg durch die Wüste ist ihnen der Anführer abhanden gekommen und damit scheinbar auch gleichzeitig der Gott, der sie in dessen Namen Mose das Volk durch die Wüste geführt hat. Die Israeliten fühlen sich alleingelassen, orientierungslos und sie sehnen sich nach einem sichtbaren Zeichen von Gottes Gegenwart. Was dann folgt, ist bekannt. Aaron schmilzt aus dem Gold, das er so zusammenklauben kann, das berühmt-berüchtigte goldene Kalb, den bildlichen Beweis der Gegenwart Gottes. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Schon damals hatte das Visuelle, das Sichtbare, unschlagbare Überzeugungskraft. Was ich sehe, dessen kann ich mir gewiss sein. Ich kann die Not der Israeliten und ihre Sehnsucht nach Gewissheit ja auch irgendwie verstehen. Bilder halten fest. Auch das goldene Kalb ist Kind unseres Bedürfnisses nach Bildern. Eine Idee wird plastisch und greifbar. Bilder sind Bürgen der Realität. Sie sagen, so ist es. Sie sind zu schnell gefahren. Mein Kind kann laufen. Ich habe gebacken. Gott ist da. Bilder gelten als Bürgen der Realität. Mit der Flut der Bilder in unserer Zeit wurde aber auch die Erkenntnis stärker. Oft ist dem nicht so. Mit Bildern lässt sich heutzutage viel machen. Man muss kein Profi sein, um Bilder zu verändern, ohne dass jemand es merkt. Das können viele Computerprogramme. Unsere Sehnsucht nach Bildern, die uns vergewissern können, kollidiert mit der beliebigen Machbarkeit von Bildern. In unserer Medienwelt kann man eben längst nicht mehr alles glauben, was man sieht. Angefangen beim Foto von der Urlaubsunterkunft, die sich bei realem Besuch dann als sehr viel kleiner herausstellt, als sie aussah. Das habe ich schon öfter gedacht. Was für eine kluge Perspektive. Framing. Wie ist ein Bild eingefasst? In welchem Kontext? Photoshop macht vieles möglich. Im Moment ist Deepfake im Gespräch. Also, dass auf einer ganz tiefen Ebene des Bildes es verändert wird. Wir schaffen uns Realitäten, die bei näherem Hinsehen eigentlich aus Lug und Trug bestehen. Lug und Trug wie das goldene Kalb in der Wüste. Und dort nimmt das Drama seinen Lauf. Gott sieht vom Berg herab das Treiben der Israeliten und natürlich sein heiliger Zorn entbrennt. Er hat die Nase voll von diesem halsstarrigen Volk und beschließt, es zu vernichten, was dann in den Kapiteln 32 und 33 des Buches Exodus folgt, ist so ein ganz einzigartiges Ringen Moses mit Gott um das Überleben des Volkes und die bleibende Gegenwart Gottes in Israel. Mose hat Erfolg. Er schafft es, dass Gott Israel wieder anerkennt, als sein Volk und mit ihm ziehen will. Und der Predigttext für den heutigen Sonntag bildet dabei den Höhepunkt und Abschluss des Gespräches. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, also Gott, sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Mose teilt die Sehsüchte, also die visuellen Sehnsüchte und Bedürfnisse seines Volkes. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Selbst er, der die ganze Zeit mit Gott im Gespräch ist, wünscht sich in dieser Krise ein sichtbares Zeichen von Gottes Gegenwart. Zeig mir deine Herrlichkeit, damit ich gewiss sein kann und weitermachen kann. Mit diesem Wunsch nach Gottes Versicherung kommt mir Mose an vielen Stellen ganz nah. Wie gut täte es, Gott sehen zu können und anfassen zu können, wenn das Leben schwer ist und er mir fern scheint. Wie schön wäre ein bisschen Gottes Herrlichkeit, wenn meine Welt trist und grau ist, wenn meine Hoffnung dahin und die Zukunft mir Angst macht. Ja, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ach, ich kann Mose und das Volk Israel schon auch verstehen. Und, Überraschung, Gott antwortet Mose auf seine fast schon neue unverschämte Bitte. Diesmal wird er nicht zornig. Sein Zorn rührt also offenbar nicht von dem Wunsch her, Gott sehen zu wollen, sondern daher, dass Menschen versuchen, sich diesen Wunsch so eigenmächtig zu erfüllen. Gott wehrt sich gegen den menschlichen, self-made Gott, der nur ein Trugbild und so eine Projektion der eigenen Wünsche darstellt. Er wehrt sich dagegen, festgelegt zu werden auf das, was wir von ihm denken. Ich bin, der ich bin. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott wahrt auch Mose gegenüber das Geheimnis seines Angesichtes. Aber er tut etwas anderes, viel Wichtigeres. Er offenbart Mose sein Wesen. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott weist Mose Wunsch auf den ersten Blick zurück und kommt ihm dann auf einer tieferen Ebene entgegen. Denn wer jemand ist, zeigt sich viel weniger an seinem Aussehen, als daran, wer uns gegenübertritt. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das klingt so, wie ich bin, der ich bin, hat eine ganz ähnliche Struktur. Aber jetzt konkretisiert Gott sein Wesen als Güte und Erbarmen. Mose lernt, tiefer zu sehen, als die Augen es erlauben. Sicher eine wesentliche Erfahrung mit Gott macht Mose durch das Gespräch ja schon selbst. Es tut gut, gesehen zu werden. Dass Gott Mose antwortet, ist ja schon Ausdruck seiner Güte. Gott sieht Mose in seinem Wunsch, ihn sehen zu wollen. Der sehen will, wird zu dem, der gesehen wird. Mose gewinnt Vertrauen zu Gott und vielleicht auch zu sich selbst, weil er die Erfahrung macht, in seinen Bedürfnissen nicht übergangen zu werden. Du bist ein Gott, der mich sieht, anhand der Jahreslosung für dieses Jahr 2023 werden wir noch an anderen Stellen in diesem Jahr buchstabieren, wie gut es tut, unter Gottes Augen zu leben. Gott zeigt sich ihm also auf die Weise, wie er es kann und wie Mose es ertragen kann, als der, dem man hinterher schaut. Wenn Gott an ihm vorübergegangen ist, kann er ihn erkennen, nachdem er da war, wie Spuren, die er hinterlässt. Gott ist nicht festlegbar auf ein starres Bild seiner Herrlichkeit. Aber wenn wir, wie Mose, ihn sehen wollen, so wie Mose, Dann lässt er sich an den Spuren seiner Güte erkennen. Dass er erkannt werden will, das zeigt er ja darin, dass er in Jesus Christus ganz lebendig ist unter uns Menschen. Ich kann ihn erkennen, wo mir mal leicht wurde ums Herz, als ich es ihm ausgeschüttet habe, wo ich einen Weg gesehen habe im Dickicht, wo einer einem anderen geholfen hat, trotz aller Widerstände, wo Leben möglich ist, wenn man gar nicht daran denkt, da wo Beziehung heilt und da wo Wasser zu Wein wird. Amen.